Liebe Geschwister, liebe Freunde, wir haben nun heute unsere sechste Bibelarbeit aus dem Jakobusbrief und das ist bereits Halbzeit für die Freizeit. Es sind insgesamt 12 Bibelarbeiten und heute geht es um das existenziell zentrale Thema, die Macht der Zunge. Wir lesen dazu das ganze Kapitel Jakobus 3. Liebe Brüder, nicht jeder von euch soll ein Lehrer werden und wisst, dass wir ein desto strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an? Auch die Zunge ist ein Feuer, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Denn jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Mit ihr loben wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven oder ein Weinstock Feigen tragen? So kann auch eine salzige Quelle nicht süßes Wasser geben. Wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guten Früchten, unparteiisch, ohne Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Soweit Gottes Wort, Jakobus Kapitel 3. Wenn man jetzt so das ganze Kapitel gesehen hat, merkt man, man kann es schlecht trennen in Teile. Deshalb haben wir es auch komplett gelesen. Es geht um verschiedene Themen. Ganz im Vordergrund das Thema die Zucht der Zunge, aber auch die Frage, was kennzeichnet einen Lehrer in der Gemeinde? Denn die Lehrer stehen in der besonderen Verantwortung. Sie müssen ja reden. Die Lehre erfolgt durch die Rede, auch durch das geschriebene Wort. Und das ist eine besondere Verantwortung, die jeder trägt, der einen Lehrdienst in der Gemeinde Gottes ausführt. Und wir wissen auch bei Predigten, wer schon mal gepredigt hat, welches Zittern und Zagen es darstellt, wenn wir das Wort Gottes lesen und verstehen und dann auch auslegen sollen. Für uns zuerst immer und dann auch für die Gemeinde. Man predigt immer zuerst sich selber und dann erst den anderen, sonst ist es wertlos. Das Wort Gottes spricht zu uns. Und wenn wir eine Predigt vorbereiten und etwas auch lehrmäßig dann weitergeben, so ist es gut, auch ja, eine angemessene Zeit damit umzugehen, damit zu leben, es nicht nur als Theorie zu betrachten oder oberflächlich zu behandeln, sondern darum zu ringen im Gebet, Herr, zeige du mir, was da steht und bewahre mich vor Irrlehre. Denn sobald Irrlehre sich einschleicht, ist alles verloren und werden auch Gemeinden geschädigt. Auch schon Einseitigkeiten in der Lehre sind sehr gefährlich, wo gewisse Dinge überbetont werden. Es gibt zum Beispiel Richtungen, die sagen, wer nicht in Zungen redet, der ist kein Christ, aber Apostel Paulus schreibt, reden etwa alle in Zungen. Bereits damals hatte nicht jeder diese Gabe in der Urgemeinde. Ob sie heute überhaupt noch notwendig ist, wird viel diskutiert. Ich denke, nachdem wir die Heilige Schrift haben und praktisch in dieser Form das Vollkommene nach 1. Korinther 13 gekommen ist, brauchen wir keine inspirativen Gaben mehr, sondern alles ist uns geschenkt im Wort Gottes, wie es vorliegt, vom 1. Buch Mose bis zur Offenbarung 22. Aber solche Dinge werden dann oft einseitig betont, überbetont oder in falschen heilsgeschichtlichen Zusammenhang gestellt. Oder irgendwelche Sondererkenntnisse werden plötzlich zu zentralen Fragen erhoben. Eine große Verantwortung liegt in der Lehre. Und wenn wir nicht recht lehren, dann werden wir zu Lehrern. Wir entleeren die Gemeinden von den wirklich Gläubigen. Denn die, die Bibel kennen, die werden merken, da ist nicht mehr die Lehre Christi. Da ist selbstgemachte menschliche Erfindung am Werk. Und dann werden sie, wenn sie dem Herrn mehr gehorchen als den Menschen, solche Gemeinden verlassen. Wie sieht es heute aus in vielen großen Kirchen, wo viel Irrlehre und falscher Lebenswandel sich eingeschlichen hat zunächst und jetzt überhand nimmt, bis dahin, dass Lebensweisen gesegnet werden, worüber Gott sagt, es ist ihm eine Gräuelsünde. Ich drück's mal vorsichtig aus. Ja, das sind also Dinge, hätte man noch vor 200-300 Jahren nicht für möglich gehalten. Aber der Glaubensabfall schreitet voran, weil man falschen Lehrern und falschen Lehren nicht mehr wehrt in den großen Kirchen und auch schon in den Freikirchen weithin. Gott sei Dank gibt es noch an manchen Orten intakte Gemeinden. Und doch wird von oben her manches diktiert, was gegen Gottes Wort steht. Und die Wurzel allen Übels ist natürlich die Bibelkritik, die Gottes Wort selber hinterfragt. Und heute kommen immer mehr verfälschte Bibelübersetzungen heraus. Das extremste Beispiel, die Volksbibel und die Bibel in gerechter Sprache. Aber es gibt auch andere Ausgaben, die nicht mehr am Urtext sind, sondern ja, freie Interpretationen darstellen. Das ist gefährlich, wenn wir das als Gottes Wort nehmen. Wir sollten nur solche Bibeln lesen, die möglichst urtextnah sind, wenn wir wirklich weiterkommen wollen im Glauben. Für den Anfänger kann es vielleicht mal eine Hilfe sein, eine zeitgemäße Übersetzung, ohne Lästerung natürlich, wie bei der Volksbibel. Ist ja eine Gotteslästerung, das schließe ich völlig aus. Aber es gibt manchmal Dinge in heutigem Deutsch, aber auch das ist mit Vorsicht zu genießen, weil es doch auch schon oft Interpretationen sind. Also möglichst urtextnahe Übersetzungen, zum Beispiel die Schlachter 2000, die Elberfelder zum Teil und auch die Luther-Ausgaben mit Abstrichen, die es überall gibt. Überall sind natürlich Übersetzungen auch mit Interpretationen verbunden. Aber hier wird auch Lehre weitergegeben, allein schon durch die Übersetzung der Bibel. Wie übersetzen wir den Urtext? Also die Lehrer, auch die Bibelübersetzer, die Missionare, alle Diener im Reich Gottes tragen Verantwortung, wie sie das Wort weitersagen. Ob in Vollmacht oder in eigener Macht. Und dann wird es sehr oft ohnmächtig enden, wenn es die eigene Macht ist. Mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Das gilt auch auf dem Gebiet der Lehre. Viele haben eine gute Ausbildung genossen, im Studium, in der Bibelschule. Aber wenn das nicht ins Herz gegangen ist, was man in der Bibel gelesen hat, dann nützt das alles nichts. Und ohne die Liebe ist alle Weisheit nichts Nütze. So schreibt Apostel Paulus in 1. Korinther 13. Die Lehrer tragen eine große Verantwortung und sie werden ein desto strengeres Urteil empfangen. Übrigens steht hier wir. Jakobus schließt sich ein, auch er war ein Lehrer der Gemeinde, der Urgemeinde, sogar eine der Säulen in der Gemeinde in Jerusalem, wie wir im Galaterbrief lesen können. Die Lehrer werden also streng beurteilt, ihnen ist viel aufgetragen und der Herr wird viel von ihnen, von uns fordern. Betet für alle, die im Lehrdienst stehen. Betet für alle, die im Verkündigungsdienst stehen. Betet für alle Missionare, Prediger, aber auch alle Mitarbeiter in Gemeinden. Und so lasst uns auch gegenseitig füreinander beten, denn jeder ist aufgerufen, vom Wort Gottes her seine Gaben einzubringen. Dass wir diese Gaben recht verwalten zur Ehre des Herrn. Darum geht es. Wir können es also jetzt nicht nur auf die Lehrer beschränken, da steht zwar jetzt hier die Lehrer, aber es gilt für jeden Christen, was jetzt auch folgt, über die Zunge. Denn plötzlich geht es von den Lehrern weiter hinaus, allgemeiner für die ganze Gemeinde, was nun auch gesagt wird. In Vers 2, wir verfehlen uns alle mannigfaltig, nicht nur die Lehrer. Wir verfehlen uns alle mannigfaltig, also vielfach, in vielerlei Weise. ist interessant, dass Jakobus hier auch von mir spricht. Also auch er gibt zu, dass auch er ein Sünder ist, auch wenn er der Halbbruder des Herrn Jesus war. Auch er ist nicht gleichzusetzen mit Jesus. Keiner ist ohne Sünde. Wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wir alle brauchen die Erlösung im Heiland Jesus. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Und der Zaum, das ist ja gerade bei den Pferden kennzeichnet, was sie im Maul tragen, woran man dann ziehen kann und sie lenkt. Ich selber kann nicht reiten, aber ich habe schon beobachtet, man zieht dann links oder rechts, dann gehen sie in die oder jene Richtung. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig als pferdemäßiger Laie. Aber ja, sie lassen sich steuern. Und dieser Zaum, der lenkt also den ganzen Leib. Das heißt, der Mensch, der auf dem Pferd sitzt, lenkt durch die Zügel und dann Zaum dann im Mund, spüren sie den ganzen Leib. Und es ist ganz klar, wenn wir die richtigen Worte wählen, dann werden wir auch den Leib im Zaum halten können. Wir selber können es übrigens nicht. Das ist eine Gnade des Herrn. Das soll nicht heißen, dass wir das aus eigener Kraft tun könnten. Wir müssen immer das Evangelium dabei im Hinterkopf behalten. Aus Gnaden geschieht es, wenn wir mit Worten nicht sündigen und dann auch mit dem ganzen Leibe nicht und den Leib beherrschen. Aber man merkt bei Menschen, die sehr locker, sehr unüberlegt daherreden, dass die auch auf anderen Gebieten sicherlich sehr anfechtbar sind und sehr schnell in Sünde fallen können. Wenn aber jemand seine Sprache im Zaum hält, kann man in der Regel davon ausgehen, dass dieser Mensch auch sonst eine gute Selbstbeherrschung hat, was ja auch eine Gabe, eine Frucht des Geistes ist, nach Galater 5, Vers 22, auch die Selbstbeherrschung. Ist mir auch nicht immer geschenkt. Ja. Aber wir merken, dass wir da auf den Herrn angewiesen sind, dass er uns immer wieder in Zucht nimmt, so wie wir die Pferde lenken mit Zügeln und dann im Zaum sie steuern. Wenn wir den Pferden den Zaum ins Maul legen, damit sie uns gehorchen, so lenken wir ihren ganzen Leib. Das ist das erste Beispiel hier für die Zucht der Zunge, des Wortes. Und dann ein nächstes Beispiel. Jakobus schreibt ja immer sehr anschaulich, haben wir schon die letzten Stunden gehört. Aus der Schifffahrt, Vers 4. Siehe, auch die Schiffe, obwohl sie so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. Es gab schon im Altertum große Schiffe, Segelschiffe. Da sind die durch den Wind angetrieben worden. Das war eine große Kunst, ohne Motor, das alles so richtig zu steuern. Und dazu hat dieses kleine Ruder gedient. Also relativ klein im Vergleich zur Größe des Schiffes und zur Wucht dieser Winde. Der Steuermann steht an einem Ruder und gibt da die Richtung an. So ist auch die Zunge ein kleines Glied, so wie dieses Ruder am Schiff, und richtet große Dinge an. Es kommt dann das nächste Bild mit dem Feuer. Aber auch beim Schiff ist es so, wenn man beim Ruder in die falsche Richtung lenkt, dann kommt man eben von Israel nicht nach Afrika, sondern plötzlich nach Spanien, wo man vielleicht gar nicht hin wollte. Oder auch umgekehrt. Ja, also ist ganz entscheidend, wohin ich das Ruder lege. Und so sollte auch unser Gebet sein: Herr, halte meine Zunge im Zaum. Ich habe ja schon mal erzählt, als eine Frau zum Pfarrer Flattich kam und sagte, sie hat so ein Problem mit ihrer Zunge, die bewegt sich immer, da kommt so viel raus, was ihr nachher leid tut, hat er ja empfohlen, sie soll einen Kieselstein darunter legen. Immer wenn sie losplappern will, soll sie diesen Stein reinlegen. Das wird ja eine Schulung sein, ja, dass man sich umgewöhnt, auch ein Umgewöhnungsprozess. Das fällt nicht so auf, als wenn man sich den Mund zuklebt, das wird natürlich dann sehr offensichtlich. Und das verlangt Gottes Wort auch nicht, aber Gottes Wort sagt uns, dass wir einen Zaum anlegen lassen sollen und das kann nur Gott durch den Heiligen Geist tun, indem er uns bewahrt vor Zungensünden. Es kam mal eine Frau zu Spurgeon, einem bekannten Prediger in England, in London, und die hatte auch ein ziemlich loses Mundwerk. Und sie kam dann zu ihm und sagte: Herr Spurgeon, Sie sind ja ein großer Prediger, aber Ihre Krawatte, die Krawatte ist entschieden zu lang. Und dann hat er gesagt, na gut, dann tun Sie, was Sie tun müssen. Dann hat sie eine Schere genommen und hat ihm die Krawatte abgeschnitten. Da habe ich gesagt, gut, jetzt haben Sie Ihre Pflicht erfüllt, jetzt tue ich auch meine Pflicht. Ihre Zunge ist auch entschieden zu lang. Das war ja eine Lehre. Ja. Und so können wir auch da aus der Kirchengeschichte manches lernen. Überlegen wir doch und beten wir, bevor wir reden, ist das im Sinne des Herrn? Ist es gut und förderlich und heilsam? Ist es vielleicht nur ein übles Gerücht, das noch nicht mal stimmt und ich sage es weiter? Lassen wir es doch durch diese Siebe gehen, die wir kennen aus der Geschichte. Nämlich, ist es wahr? Es ist das erste Sieb. Stimmt es überhaupt? Wenn es nicht stimmt, dann sollten wir es zurückweisen und sagen, das stimmt nicht, tue Buße drüber, sag mir es nicht, ich werde es sowieso keinem weiter sagen. Aber der, der es einem sagt, den dürfen wir dann zur Buße rufen, sagen, hast du es wirklich nachgeprüft? Bist du 100% überzeugt, dass das stimmt? Man kann dann auch bei dem Betreffenden anrufen, über den die Gerüchte verbreitet werden. Das haben manche auch schon getan, aber viele auch nicht. Und dann tragen sie es immer weiter und werden dadurch auch schuldig. Wenn wir Gerüchte ungeprüft übernehmen, werden wir schuldig. Vor Gott und vor Menschen. Ist das überhaupt wahr? Ist es notwendig, dass ich es weiter sage? Ist das zweite Sieb? Ist es notwendig und ist es auch hilfreich und ist es gut, weitere Siebe? Hilft es den Menschen? Dient es zur Heilung oder macht es nur andere fertig? Selbst wenn Dinge wahr sein sollten, ist es nicht immer förderlich, sie weiterzusagen. Viele sollten wir ins Meer der Gnade und Barmherzigkeit versenken. Gott ist der Richter, er weiß unser aller Sünden und wir verunreinigen uns auch, wenn wir Sünden anderer weitertragen, die vielleicht wirklich so geschehen sind. Aber wir bekommen dann auch immer einen Dreck davon ab. Und nachher fühlt man sich nicht wohl. Jetzt habe ich doch wieder jemanden schlecht gemacht. Habt ihr dieses Gefühl auch schon gehabt? Da mahnt uns der Heilige Geist, schau auf dich und zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, beziehungsweise lass ihn herausziehen vom Herrn, bevor du den Splitter im Auge des Bruders oder der Schwester suchst und groß machst. Der Balken im eigenen Auge hindert uns daran, ja, dass man das eigene Auge auch wahrnimmt. Dass man sieht, nicht nur mein Auge ist sündig, sondern mein ganzer Leib. Für die Sünden des anderen gebrauchen wir oftmals ein Vergrößerungsglas. Und für unsere Sünden ein Verkleinerungsglas. Und das sollte so nicht sein. Der Herr möchte uns die Wundenpunkte in unserem Leben zeigen, dass wir zuerst uns prüfen und verändern lassen. Und dann müssen wir auch nicht wütend zurückschlagen und uns ungestüm verteidigen, wie es leider auch im christlichen Bereich heute leider oft geschieht, dass Menschen, wo man dachte, das sind Brüder, in einer ungestümen Weise unter die Gürtellinie zurückschlagen. Wenn wir Kritik üben, es ist damit nicht ausgeschlossen, wo es um das Heil der Gemeinde geht. Da müssen wir auch die Geister prüfen. Das ist auch ein biblisches Gebot. 1. Johannes 4, Vers 1, prüfe die Geister, ob sie von Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Also, wenn der Herr Jesus sagt, der Bergpredigt richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, und zieht zuerst den Balken aus deinem Auge, dann heißt das einerseits, dass wir den anderen nicht verurteilen können. Das letzte Urteil steht Gott dem Herrn zu. Aber andererseits heißt auch in der Bibel, wir sollen die Geister prüfen. Das können viele nicht auseinanderhalten. Aber wir sind zu beidem aufgerufen. Die Geister prüfen, die Gemeinde warnen vor Irrlehren und doch auch den Irrlehrer noch zur Buße rufen. In Sanftmut, aber in Deutlichkeit. Das wird noch weiter deutlich werden, nun hier auch. Wir lesen weiter Vers 5. Ein kleines Glied ist die Zunge, die große Dinge anrichtet. Und jetzt kommt ein weiteres, vielleicht das drastischste Bild hier von den Vergleichen. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Wie entstehen die Waldbrände in Griechenland, in Spanien und in anderen trockenen Ländern? Ein weggeworfenes Streichholz, eine brennende Zigarette, ein Funken auf dürres Holz geworfen, irgendwelche Blätter dürren und so weiter und plötzlich fängt es an zu brennen und kann einen ganzen Wald zerstören. Und so ist auch ein einziges unbedachtes Wort eine große Gefahr. Ich denke, es wird uns immer wieder leider passieren, dass wir auch Unbedachtes sagen, aber dann gilt es, sich zu entschuldigen, die Dinge zurückzunehmen, soweit es noch geht, um Vergebung zu bitten. Es nicht einfach anstehen zu lassen. Denn wenn Menschen beleidigt worden sind, dann sinnen sie von ihrer menschlichen, natürlichen Adamsnatur her auf Rache. Wenn es Christen sind, aber auch wenn es keine Christen sind, aber auch wenn es Christen sind manchmal. Obwohl der Herr sagt, die Rache ist mein. Aber das liegt in unserem alten Wesen. Es bleibt ja der Kampf zwischen Fleisch und Geist auch bestehen, auch wenn die Heiligung fortschreiten soll. Aber doch ist das Rachedenken, die Bitterkeit, der Zorn sehr schnell da, wenn man beleidigt wurde. Und man würde am liebsten zurückschlagen. Aber Gott sei Dank hat uns der Herr ein Vorbild gegeben und hat gesagt, halte auch die andere Wange hin. Können wir verzeihen, auch wenn wir beleidigt worden sind? Und wenn wir jemanden beleidigt haben, haben wir dann die Kraft und den Mut zu sagen, es tut mir leid, ich habe etwas Unrechtes, etwas Verletzendes über dich gesagt und zu dir gesagt, über dich hinten herum, zu dir direkt. Beides ist sündig, wenn wir Menschen damit fertig machen und bloßstellen, an den Pranger stellen. Früher hat man ja in den mittelalterlichen Städten einen Pranger gehabt, wo man die Leute eingespannt hat, die irgendwas gestohlen hatten, und die wurden dann vor der ganzen Stadt zur Schau gestellt. Das war sehr grausam, vor allem auch seelisch grausam. Natürlich muss Sünde bestraft werden, aber die anderen fühlen sich dann besser, die nicht im Pranger sind. Und das ist eine Gefahr. Ja, so schlimm wie der bin ich ja nicht. Und dann kommt die Selbstgerechtigkeit. Aber der Herr sagt, prüfe dich zuerst selber. Zieh den Balken aus deinem Auge, dann erst den Splitter aus dem Auge deines Bruders. Ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Auch die Zunge ist ein Feuer. Eine Welt voll Ungerechtigkeit, eine ganze Welt. Denn mit der Zunge können wir ganze Vorträge halten. Und dann mit der Hand, das ist ja ähnlich, das ist die Handzunge sozusagen, ganze Bücher schreiben. Und wie viel Schmutz und Schund wird auch heute geschrieben, auch schon im Altertum, aber heute besonders. Nachher werden wir noch hören, wir können damit Gott loben, aber auch fluchen. Wir können auch unseren Leib beflecken mit dem, was wir sagen oder auch schreiben, überhaupt was wir äußern und von uns geben. Die Zunge, ein kleines Glied, eine Welt voll Ungerechtigkeit. So ist die Zunge unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leib und zündet die ganze Welt an und ist selbst von der Hölle entzündet. Klingt es nicht übertrieben, die Zunge zündet die ganze Welt an? Ja, es sind Weltkriege entstanden durch Beleidigungen zwischen Königen und Fürsten. Ja, hat der König von X den König von Y tödlich beleidigt. Und schon werden die Truppen aufgeboten, um gegen den anderen König zu marschieren. So sind Weltkriege entstanden. Der Erste Weltkrieg hat sich natürlich schon lange zusammengebraut gehabt, aber der Auslöser war dann zwar keine Zungenzünde, aber ein Attentat, in dem ein König, glaube ich, war es, erschossen wurde in Sarajevo. Das war dann der Funke, der das Pulver fast zu explodieren gebracht hat. Und so kann auch ein unbedachtes Wort, vielleicht ist sogar bedacht, ja, man kann ja auch mit Absicht Leute verletzen und beleidigen, aber das kann eine ganze Welt anzünden. Ist nicht immer unbedacht. Es gibt auch Leute, die andere bewusst verletzen, diese bewusst provozieren. Ist natürlich noch schlimmer. Aber es ist beides Sünde. Und wenn ich unbedacht gesündigt habe, das heißt, mein Herr, vergib mir auch die verborgenen Sünden im Psalmen. Aber auch da, wenn mir es bewusst wird, wenn der Heilige Geist mir Erkenntnis dieser Sünde schenkt, dann sollte ich es auch bereinigen in seiner Kraft. Sie zündet die ganze Welt an, befleckt den ganzen Leib und ist selbst von der Hölle entzündet. Also vom Teufel, dämonisch inspiriert. Aber das darf keine Ausrede sein. Ach, der Teufel ist schuld. Ja, so hat schon Eva gemacht. Die Schlange, die du geschaffen hast, hat mich verführt und mir diese Frucht da groß gemacht. Nein, gerade im Jakobusbrief steht, wir haben es gelesen, wir werden von unseren eigenen Begierden gelockt. Natürlich steht Satan dahinter. Aber wenn wir dazu Ja sagen, sind wir selber verantwortlich. Wir können die Verantwortung nicht abschieben auf irgendwelche gefallenen Engel. Das ist ganz wichtig. Natürlich, von der Hölle ist sie entzündet, aber auch wir haben das so angenommen. Und natürlich gilt auch, wenn wir nicht zu Jesus gehören, dann stehen wir immer noch auf der Seite Satans. Es gibt keine Neutralität. Die Reformatoren haben mal den Menschen mit einem Reittier verglichen, es ist immer ein Reiter darauf. Wenn es nicht Gott ist, der auf diesem Reittier sitzt, dann ist es der Satan. die gefallene Engelmacht, die Dämonen. Und deshalb die Frage, hast du schon die Entscheidung getroffen, von wem du geführt wirst, wer dein Herr ist, wer auf dir reiten darf, Gott oder Satan? Es gibt keine Neutralität. Der Mensch ist ein Reittier, das immer von jemandem geleitet wird. Er ist auch nicht frei. Wenn er sich für frei hält von Gott, dann ist er in Wirklichkeit von Satan geritten. Die große Atheismusdebatte, die läuft, die meinen, sie haben mit nichts zu tun. Sie glauben weder an Gott, noch an den Teufel, noch an Dämonen, noch an Engel. Aber in Wirklichkeit leitet sie und reitet sie der Satan. Das ist ganz klar. Weil sie ja gegen Gott stehen. Und nun kommt ein weiterer Vergleich in Vers 7. Jede Art von Tieren und Vögeln und Schlangen und Seetieren wird gezähmt und ist gezähmt vom Menschen, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Es gibt große Dressurerfolge. Hier werden Vögel sogar genannt, sogar Schlangen. Ja, auch Schlangen können dressiert werden, das wissen wir aus dem Zirkus. Und Seetiere, vor allem Delfine, sind ja sehr intelligent. Die Älteren kennen noch die Serie Flipper vielleicht aus den 60er Jahren. So auch interessierte Delfine, auch Lassie und solche Dinge aus meiner Kindheit. Aber auch so wissen wir aus dem Zirkus, aus dem Zoo, dass Tiere keineswegs so dumm sind. Sie können durch Belohnung und Strafe dressiert werden, bestimmte Dinge zu tun. Und Gott hat auch ihnen einen gewissen Verstand geschenkt. Das alles kann gezähmt werden vom Menschen. Gerade beim Hund wissen wir es ja. Bei Katzen ist schon schwieriger, das sind eigenwilliger. Aber Hunde, der Gefährte des Menschen, auch Blindenhunde, welche Leistungen die vollbringen. Ja, wunderbar. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Da steht es auch. Wir sind hier ganz auf die Gnade des Herrn angewiesen. Das ist auch mein Gebet immer wieder, Herr, hilf mir auch, weise zu reden und weise zu handeln und nicht in Torheit zu versinken, gerade durch die Zunge. Sie ist also unruhig, sie hat keine Beständigkeit. Und das kommt gleich im nächsten Vers. Einerseits loben wir den Herrn, andererseits fluchen wir den Menschen. Von einer Minute zur anderen kann sich das umkehren, je nach Stimmung und Laune. Sind wir auch von Launen getrieben? Heute geht mir es gut, morgen geht mir schlecht. Da lasse ich alles raus, was nicht rausgehört, wenn mir es schlecht geht. Das ist für mich auch wichtig, dass ich nicht zu spät aufbleibe. Das haben manche vielleicht schon gemerkt. Weil ich sage mal, nach 22 Uhr kommt nichts Gescheites mehr oftmals. Wenn man müde wird, dann lässt auch die Kontrolle nach. Ja. Und da ist man auch selber schuld, wenn dann nach 10, das war jetzt nicht hier, aber in manchen Gruppen und Gesellschaften, wenn plötzlich der Streit losgeht. Wenn da plötzlich ungute Dinge gesagt werden. Das sollte man lieber vorher aufhören und sagen, ich bin jetzt müde, möchte mich auch nicht versündigen, möchte nicht die Nacht zum Tag machen. Wenn ich merke, ich werde müde, dann möchte ich lieber schweigen. Weil die Gefahr ist groß, dass man sonst gedankenlos rausplappert und gar nicht mehr weiß, was man sagt. Die Gefahr ist natürlich noch größer, wenn man enthemmende Mittel nimmt, vor allem den Alkohol. Das ist ja gerade etwas, was den Menschen zum Reden bringt, töricht zu reden. Und wird auch so eingesetzt übrigens, um Menschen hemmungslos und gefügig zu machen. Welche Gefahr? Es sind natürlich hier größere Mengen, die dann eine Gefahr darstellen. In kleiner Menge nehmen wir es ja auch beim Abendmahl zu uns, in Alkohol. Hat auch durchaus heilsame Wirkung in geringen Mengen. Aber wir wissen natürlich alle, dass ein Unterschied zwischen dem Wort, was man in der Schweiz gleich schreibt, in Maßen oder in Massen. Nicht? Ob wir in Maßen Dinge zu uns nehmen oder in Massen. Wenn man eine Gefahr hat, dann sollte man es lieber ganz vermeiden, wenn man gefährdet ist durch solche Dinge. Und nun der Vers 9. Es ist nicht nur eine Gefahr der Zunge, dass sie wie ein Feuer die Welt entzündet, sondern es gibt auch, und das ist besonders dramatisch, eine Gespaltenheit der Zunge. Und was wir jetzt lesen, das hört sich geradezu an wie eine Schizophrenie. Vers 9. Mit ihr, mit der Zunge, loben wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Wie wunderbar, wenn wir sonntags im Gottesdienst sitzen und den Vater ehren, Loblieder singen, ihn anbeten. Wunderbar. Und dann kommt der Kirchenkaffee und da hören wir, was der Herr Schulze wieder angestellt hat und reden dann über den Herrn Schulze und fluchen den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Haben wir uns dabei auch schon ertappt? Wie schnell ist das Gehörte verflogen? Und es wird nicht in die Tat umgesetzt, was wir an sich im Gottesdienst gehört haben. Es ist oftmals besser zu schweigen, als dann den Fluch über andere auszusprechen. Sonst wird unser Gottesdienst zur Heuchelei. Wir sehen also, was für einen hohen Maßstab Gott durch den Jakobus hier an uns stellt, an uns ansetzt. Und es wird auch noch erklärt, die Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Wie können wir Gott loben und das Ebenbild Gottes verfluchen? Auch wenn natürlich die Menschen nicht vollkommen sind wie Gott. Das will ich damit nicht bestreiten, wir alle sind unvollkommen. Aber wie gesagt, prüf dich erst selber. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei mir aus, bevor wir über andere lästern? Aus einem Munde kommt Loben und Fluchen. Das soll nicht so sein, liebe Brüder. Liebe Brüder, ist also an Christen geschrieben, nicht an Weltmenschen. An Christen, denn die Christen loben Gott. Und loben sie auch andere Menschen oder loben sie sich nur selber? Können wir auch andere ehren und lieben und respektieren? Oder stehen wir nur selber im Mittelpunkt? Dann stimmt irgendwas nicht. Dann sitzt immer noch das eigene Ich auf dem Thron und nicht Jesus Christus. Und dann kommen hier weitere Vergleiche, um das zu illustrieren. Das Bild von einer Quelle lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Das ist unmöglich. Kann nicht zusammen sein. Müssen dann zwei verschiedene Quellen sein. Und das zeigt, ein Christ, der hier so gespalten ist, der muss Heilung suchen vom Herrn. Er kann nicht zugleich Süßes und Bitteres von sich geben. Wie gesagt, ich möchte es nochmal sagen, damit ist nicht jegliche Kritik verboten. Es ist Kritik notwendig, etwa an der Bibelkritik, etwa an anderen Irrlehren und auch an Menschen, die das vertreten. Da müssen auch Ross und Reiter genannt werden. Es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo auch Ross und Reiter genannt werden. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen, schreibt Paulus. Dieser Alexander der Schmied, der steht alle Zeit am Pranger in der Heiligen Schrift. Wie schrecklich für ihn, ja. Es wird kein weiterer Name genannt, wie er sonst noch heißt. Aber das war damals wusste man, wer das war. Und auch andere werden genannt in den Briefen. Immer wieder werden Namen genannt, positiv, aber auch negativ. Aber der Apostel, der das schreibt, er flucht nicht über sie, aber er warnt vor ihnen. Und so müssen wir auch heute, es ist oft unbequem, vor Irrlehrern warnen. Wir haben es auch in der Zeitung Der Schmale Weg getan, wo jetzt auch in Gnadau die Bibelkritik hochgehalten wird plötzlich und solche Dinge. Ich sage es mal vorsichtig. Da müssen wir auch warnen vor solchen Leuten, die so etwas von sich geben und sagen, macht da nicht mit, ja, leistet Widerstand und betet aber auch für solche verirrten Menschen. Und ich sage immer, der Fisch fault vom Kopf her, gerade von der Spitze her werden die Werke zerstört. Die Basis ist oft noch recht gesund, aber was von oben kommt, ist nicht immer so gut. Das, was von ganz oben kommt, schon vom Herrn, ja, von Gott, aber was dann Menschen an der Spitze oftmals daraus machen, da frage ich mich manchmal, sind die jetzt alle verdreht worden? Ist das eine gezielte Unterwanderung, die da läuft? Jeder möge das selber prüfen. Lässt auch die Quelle aus einem Loch süßes und bitteres Wasser fließen? Ein weiteres Bild. Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Oliven tragen? Oder ein Weinstock Feigen tragen? Es gibt zwar Bäume, da kann man was aufpropfen, aber nur innerhalb ihrer Art. Aber man kann nicht auf einen Feigenbaum Oliven pfropfen, soweit ich mich mit meinen schwachen gärtnerischen Kenntnissen auskenne, und auch nicht auf einen Weinstock Feigen. Man kann wohl, soweit ich weiß, auf einen Pfirsichbaum Pflaumen pfropfen, oder? Das geht, und Mirabellen. Da gibt es innerhalb der Art, die sind verwandt. Aber artfremde Arten kann man nicht miteinander kreuzen. Das ist übrigens auch ein wichtiges Argument gegen die Evolution. Es gibt eine Mikroevolution, aber keine Makroevolution. Das heißt, eine Entwicklung innerhalb der gleichen Art, zum Beispiel bei den Pferdeartigen oder bei den Affenartigen, innerhalb, durch Kreuzung und Selektion und so weiter. Aber es gibt keinen Übergang von einer Art zur anderen. Zum Beispiel vom Affen zum Mensch. Das sind verschiedene Arten. Ich sage es mit den Begriffen der Bibel in 1. Mose 1. Und das ist das, was die Evolutionisten nicht erkennen wollen. Das ist nur nebenbei bemerkt. Also wir sehen, diese Arten können nicht miteinander vermischt werden und auch nicht ineinander übergehen. Auch das hier eine kleine Illustration dazu. Aber hier soll es natürlich dienen zum Vergleich mit der Zunge, dass wir wirklich, wenn wir Gott von ganzem Herzen loben, wir auch die Menschen lieben sollen, sie im guten Sinne ehren, ohne berechtigte Kritik zu verschweigen, die die Gemeinde vor ihrer Lehre bewahren soll. Aber es soll nicht so sein, dass wir unter die Gürtellinie bei Leuten zielen. Paulus hat über Alexander den Schmied auch nicht mehr gesagt, als dass er viel geschadet hat. Aber er hat jetzt nicht Einzelheiten aus seinem Leben gebracht oder ihn jetzt nun weiter angegriffen. Er hat nur gewarnt und gesagt, seid vorsichtig. Prüfe die Geister, ob sie von Gott sind. Aber wir sollen niemand fertig machen, wie es heute leider oft geschieht, auch in der Presse, in der Politik, auf eine ungute, polemische Weise. Ein Feigenbaum kann natürlich keine Oliven tragen, ein Weinstock keine Feigen, eine salzige Quelle kann nicht süßes Wasser geben. Das soll heißen, wenn wir wirkliche Christen sind und Gott loben, dann sollen wir auch über den anderen Gutes reden, ohne zu schmeicheln oder zu heucheln. Wir sollen auch ihm zum Heil verhelfen, ihn segnen, ihn geistlich fördern. Und dazu gehört eben auch Korrektur. Wenn wir jemanden geistlich fördern, dann müssen wir ihn aber auch liebevoll korrigieren in Sanftmut. Denn Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Aber nicht über ihn tratschen, sondern ihn direkt anschreiben, anrufen und sagen, du liegst falsch. Aber auch die Gemeinde warnen, wenn es jemand ist, der viel Einfluss ausübt. Ich hoffe, ihr habt das richtig verstanden. Ja? Also Prüfung der Geister ist uns geboten, aber das letzte Urteil, das Richten, steht Gott zu. Und wir sollen niemals unter die Gürtellinie zielen, sondern sachlich bleiben, auch in unserem Urteil. Das sagt uns die Heilige Schrift in ihrem Gesamtkontext an verschiedenen Stellen. Und nun kommt ein neuer Abschnitt, aber es hängt natürlich zusammen. Es geht wieder mehr Richtung Lehrer, was auch im Vers 1 das Thema war. Wenn es jetzt nun heißt in Vers 13, wer ist weise und klug unter euch? Und weise und klug, das sind eben auch die, die andere lehren sollen. Denn die Gemeinde soll mit Weisheit und Klugheit gelehrt werden. Wobei die Weisheit an erster Stelle steht. Die Weisheit, die Gott schenkt. Die Klugheit, das ist das, was man auch lernen kann durch Studium und Bibellese und so weiter. Aber die Weisheit, alles recht zu verstehen, die kommt von oben durch Gottes Geist. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, das ist Torheit vor der Welt. Aber für uns, die wir an ihn glauben, ist es Gottes Kraft, Gottes wirksame Kraft. Der Grund aller wirklichen Weisheit, der Glaube an den gekreuzigten und auferstandenen Herrn. Und nun, wer ist weise und klug? Nicht unbedingt der, der eine gute Ausbildung hat und der da auch in Gefahr steht, eine Einbildung zu bekommen, sondern der ist weise und klug. Und diese Antwort überrascht jetzt vielleicht manchen, der mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit zeigt. Auch hier wieder liegt die Betonung auf der Tat. Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. So eines der zentralen Themen im Jakobusbrief. Und der Glaube ohne Werke ist tot. Und so auch hier wieder der Wandel. Er zeigt den Glauben durch seinen guten Wandel und seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Und nun ist ja so, dass Lehrer, theologische Lehrer, das zerreißt auch leider viele Gemeinden, sehr viel miteinander diskutieren. Ich habe selber Theologie studiert, ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde an der Universität, es ist ja mit vielen Anfechtungen verbunden, aber der Herr hat mich bewahrt. Aber da wird dann viel diskutiert, es gibt eine Bartsche Schule, eine Bultmann-Schule, es gibt auch eine pietistische Schule, verschiedene Schulen inzwischen und so weiter. Da sind verschiedene Lehrsysteme gemeint und deren Anhänger bekämpfen sich manchmal ja, fast bis aufs Messer. Aber, das werden wir gleich hören, es ist ein Kennzeichen wahrer geistlicher Gesinnung, dass man, wenn man schon diskutiert, und es muss auch manchmal sein, das in Sanftmut tut und mit den Waffen des Geistes, nicht mit den Waffen des Fleisches. Auch wo wir unterschiedliche theologische und biblische Erkenntnisse haben, sollen wir mit den geistlichen Waffen kämpfen. Nicht fleischlich, nicht verletzend und schädigend. Wer ist weise und klug unter euch, der zeige mit seinem guten Wandel seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Und jetzt der Kontrast nämlich dazu. Habt ihr aber bitteren Eifer, Zelos steht hier, wie bei den Zeloten, oder Neid oder Eifersucht und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, niedrig, wörtlich steht hier Psychike, seelisch also, und teuflisch. Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Das gilt jetzt sicherlich nicht nur für theologische Diskussionen, sondern überhaupt für den Umgang miteinander. Wie gehen wir miteinander um? Eifern wir in unguter Weise? Sind wir rechthaberisch, unbarmherzig und unversöhnlich? Rammen wir den anderen in Grund und Boden mit unseren Worten? Das ist ein falscher, ungeistlicher Eifer. Ja, wir sollen um die Wahrheit eifern, aber nicht so, dass wir den anderen dabei verletzen, beleidigen und zur Schnecke machen, auf Deutsch gesagt. Nein, wir sollen in Liebe um die Wahrheit ringen, denn auch wir selber sind ja nicht irrtumslos. Das Wort Gottes ist irrtumslos. Aber wir als Menschen erkennen nur Stückwerk, 1. Korinther 13. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Und das sollte uns auch zur Sanftmut und Barmherzigkeit anleiten. Ich habe früher meinen Studenten immer wieder gesagt, das ist meine Erkenntnis aufgrund des Wortes Gottes, aber prüft selber und ihr dürft mich auch korrigieren, wenn ihr es anders erkennt im Wort Gottes, dann zeigt mir die Stellen. Und so wollen wir auch demütig bleiben im Umgang miteinander. Gerade auch, wenn es um Erkenntnisfragen geht im christlichen Bereich. Habt ihr aber bitteren Eifer und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Man meint dann, man kämpft für die Wahrheit. Aber wenn man mit ungeistlichen, fleischlichen Waffen kämpft, steht man gar nicht in der Wahrheit. Das ist dann die Rabies Theologorum, hat man früher gesagt, schon das lateinische Wort sagt, was das ist, Rabies, dieser zerstörerische Eifer, diese Wut der Theologen und auch der anderen, die sich vielleicht dann Christen nennen. Sie zerstören mehr, als dass sie aufbauen. Sie reißen Gemeinden ein und machen sie kaputt, anstatt sie geistlich zu fördern, wo es nur noch um Streitfragen geht. Ich gehe jetzt schon 10 Jahre in eine Gemeinde in Pforzheim. Wir haben kein festgelegtes Glaubensbekenntnis, wir lesen die Bibel, aber es gibt da natürlich auch unterschiedliche Erkenntnisse. Aber wir haben es gut so gelebt, dass wir die Lehren, wo wir Dinge unterschiedlich sehen, nie in den Vordergrund gestellt haben. Dann kam doch manchmal einer, der meinte, er musste das tun und das hat dann sehr viel Störung und auch Eifer hineingebracht und ungute Dinge. Dieser eine Bruder, er ist jetzt gegangen, er ist nicht umgekehrt von diesem Weg des Eiferns und seither haben wir jetzt wieder Frieden in der Gemeinde, ja. Weil er hat es in einer solchen Weise vertreten, nur ich habe Recht und so ist es und kein anderer hat die Erkenntnis. Und dann haben ihm die Brüder gesagt, vielleicht hast du sogar Recht, aber wie du es sagst, es ist ungeistlich. Da können wir nicht die Sanftmut Christi erkennen. Ja, ich habe jetzt keinen Namen genannt, aber vielleicht kennt ihr auch solche Dinge. Wir waren jetzt auch in Lettland, da war auch eine ähnliche Situation in der Gemeinde. Auch jemand, der immer Recht hat und die anderen haben alle keinerlei Erkenntnis. Und so hätten die Apostel nicht geredet. Der Herr Jesus natürlich konnte so reden, aber kein Mensch, der einfach nur Mensch ist. Und wir sind alle auf die Gnade und Korrektur durch den Herrn angewiesen. Bitterer Eifer und Streit, Streitsucht in Gemeinden, ein großes Übel. Wie gesagt, auch hier gilt es natürlich wieder, um die Wahrheit zu ringen, aber niemals in zerstörerischer Weise, die den anderen schädigt, die Gemeinde dann zerreißt. Da heißt es dann nämlich, das ist nicht in der Wahrheit. Und das ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern sie ist irdisch, seelisch und teuflisch. Die Weisheit, die von oben herabkommt, ist von Gott. Er allein ist der wirklich Weise, der alle Erkenntnis hat. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, so im Kolosserbrief nachzulesen. Aber die Weisheit von unten, die ist irdisch, kommt von der Erde. Aber sie ist auch niedrig, wird hier übersetzt. Andere Übersetzungen sagen seelisch. Wörtlich steht hier also Psychike, Psychikos ist das männliche Wort. Das heißt eine seelische Weisheit. Und das gibt es auch, das ist sehr gefährlich. Ich habe auch schon Lehrer gehabt, auch im Studium, die haben es geschafft, die Studenten seelisch an sich und an ihr Lehrsystem zu binden. Man hat dann Freizeiten miteinander gemacht, hat dann Kerzen angezündet, hat dann Händchen gehalten und es ist alles so eine seelische Gemeinschaft gewesen und trotzdem waren ihr Lehrer dabei. Es ist erst später im Abstand dann deutlich geworden, wie man verführt wurde als junger Student. Ich wäre schon fast in der Ökumene gelandet durch einen solchen sehr bekannten Lehrer im evangelikalen Bereich. Aber der Herr hat mich davon wieder rausgezogen. Es ist eine seelische Bindung an Menschen. Das sollte nicht sein. Wir können Vorbilder haben, aber nie so, dass wir menschenhörig werden. Als die Jünger mit dem Herrn Jesus auf dem Berg der Verklärung waren und aufschauten, sahen sie niemand als Jesus allein. Darum geht es. Am Ende sollen wir niemand sehen als Jesus allein. Er ist unser Lehrer, der allein sündlose, vollkommene Sohn Gottes. Und Menschen können alle irren. Also wie gesagt, wir dürfen Vorbilder haben, aber sie nie als unfehlbares, absolutes Vorbild, geradezu vergöttlichen und über alles andere stellen. Mir ist es dreimal im Leben passiert. Ich hoffe, dass der Herr mich jetzt kuriert hat. Ja, dass ich solchen Menschen so vertraut hatte, dass ich fast zu Fall gekommen wäre. Die Weisheit von unten, die ist also irdisch, seelisch und teuflisch, wörtlich Daimonios, von Dämonen eingegeben. Auch diese seelische Weisheit, diese seelischen Bindungen sind nicht vom Herrn, denn der Geist Gottes macht uns frei. Er bindet uns nicht an Menschen, sondern allein an den Herrn. Und auch wo Prediger, Pfarrer, Pastoren sind, die Leute an sich binden, ist das nicht gut. Man soll immer von sich wegpredigen, zum Herrn hin. Das ist wichtig. Ich zum Beispiel will gar keine Gefolgschaft haben, die mir überall nachpilgert. Es gibt solche Prediger, wo die Leute massenhaft dann nachpilgern. Natürlich, vielleicht kann man das Wort Gottes da auch in einer schönen Auslegung hören und alles ist recht und gut, aber legt euch nie auf einen Prediger oder einen Menschen fest. Lest selber das Wort Gottes. Haltet euch frei von Menschenbindungen. Von sich wegpredigen zum Herrn hin. Es sind auch einige Prediger unter uns. Ihr wisst auch um diese Gefahren. Was ist nun die Weisheit von oben? Damit will ich jetzt schließen. Vers 17 und 18. Die Weisheit aber von oben, also die Weisheit, die vom Herrn kommt, ist zuerst lauter oder andere Übersetzung rein oder heilig. Sie ist ungetrübt von irdischen, menschlichen und dämonischen Einflüssen. Sie kommt wirklich ganz allein vom Himmel, indem Gott durch seinen Heiligen Geist uns erleuchtet und Anteil gibt an seiner himmlischen Wirklichkeit. Natürlich anbruchsweise in dieser irdischen geschöpflichen Daseinsweise. Immer nur anbruchsweise. Und doch wunderbar rein, lauter und heilig, die Weisheit Gottes. Sie ist dann friedfertig, nicht streitsüchtig, nicht zerstörerisch. Sie will nicht kaputt machen, sondern aufbauen. Die Gemeinde im guten Sinne aufbauen, ohne seelische oder psychologische Lockmittel. Der Geist Gottes im guten biblischen Sinne wirkt und nicht menschliche Managementmethoden, wie es heute leider in vielen Veranstaltungen den Gemeindeleitern gelehrt wird. Es ist falsch. Von Gott kommend, rein, friedfertig, gütig. Das ist das Gegenteil von dem, was ich gerade beschrieben habe, diese zerstörerische, rechthaberische Haltung. Nein, sie ist gütig. Sie lässt sich etwas sagen, ist also korrekturfähig. und sie ist reich an Barmherzigkeit. Gerade indem wir erkennen, wir wissen auch nicht alles. Dann, wenn wir das einmal erkannt haben, und ich habe schon öfters meine Erkenntnis revidieren müssen, ja, revidieren dürfen, sage ich mal. Ich bin auch jetzt noch nicht am Ende. Wir werden nie am Ende sein, auch wenn wir 90 Jahre alt werden. Aber beim Herrn werden wir schauen, ihn wie er ist und in alle Wahrheit geleitet werden. Und deshalb sollen wir hier, weil wir wissen, auch wir erkennen nur stückweise, barmherzig sein mit anderen und hoffen, sie sind auch barmherzig mit uns. Und ihr dürft auch mich korrigieren, wenn ich irgendwo etwas Falsches sage in diesen Tagen. Es kann auch passieren, gerade wenn man freispricht, wie ich es tue, dass dann auch Dinge sich einschleichen. Da dürft ihr mich gerne korrigieren. Sie lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und reich an guten Früchten. Die Weisheit Gottes bringt gute Früchte hervor. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ich habe es jetzt auswendig aufgezählt, was in Galater 5 steht. Die Frucht des Geistes, die sich entfaltet in diesen wunderbaren Eigenschaften, die der Herr schenken möchte in unserem Leben. Und sie ist unparteiisch. Andere Übersetzung, ohne Zweifel. Beides gibt einen guten Sinn. Sie ruht im Glauben, ist im Glauben fest gegründet, die Weisheit Gottes. Sie ist also herkommend vom Kreuz und hinführend zum Kreuz des Heilandes. Und sie ist unparteiisch. Das heißt, sie sieht die Person nicht an. Das wäre schlimm, wenn man diese Unterschiede in der Gemeinde macht. Wir haben es gestern gehört, wenn jetzt ein berühmter Mann hereinkommt, dass man dem den besseren Platz anbieten und dem Bettler ganz hinten auf dem Boden, da leg dich hin, passt gerade in die Ecke, das wäre nicht gut, sondern in Christus gibt es nicht mehr diese Unterschiede, wie wir sie in der Welt machen. Alle, die erlöst sind, sind vor Gott gleich. Nicht im Sinne des Sozialismus, dass ja jeder im gesellschaftlichen Bereich gleich sein soll. Da steht die Sünde entgegen dem Sozialismus. Er hat an den guten Menschen geglaubt und musste dadurch scheitern. Nein, aber die Weisheit von oben ist unparteiisch. Sie ist wirklich gerecht. Sie misst nicht mit zweierlei Maß, sondern mit dem liebenden Augenmaß unseres Herrn Jesus Christus. Und sie ist ohne Heuchelei, aufrichtig und zuverlässig. Vers 18. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird gesät in Frieden für die, die Frieden stiften. Das ist das Ziel, der Friede in der Gemeinde, der Friede, der auch ausströmt in die Welt, nämlich, wie es der Herr Jesus in den Seligpreisungen gesagt hat, selig sind die Friedensstifter, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Und es sind nicht Menschen gemeint, die von Natur aus vielleicht ein ruhigeres Temperament haben, sondern die zum wirklichen guten Frieden beitragen. Der Friede wird auch gefördert, wenn wir um die Wahrheit ringen. Wenn dann auch der andere die Wahrheit erkennt und gemerkt hat, ich habe mich aber geirrt gehabt, und das wird er eher annehmen, wenn wir es in einer sanften Weise ihm sagen, dann kann auch der Friede wachsen in der Gemeinde, ja, wenn jemand korrekturbereit ist. Also nicht mit verletzender Weise, sondern in liebevoller Art. Ich möchte nochmal das Bild abschließend wiederholen. Wenn jemand draußen spazieren läuft und der Wind bläst ihm entgegen, dann wird er seinen Mantel anhaben und immer fester zumachen. Und er wird sich nicht öffnen. Wenn aber die Sonne scheint, dann wird er den Mantel ausziehen und wird sich öffnen. Und so ist es auch im Umgang miteinander. Gehen wir so in Liebe miteinander um, dass sich der andere, ja, der Liebe Gottes öffnet, dass er seine Verschlossenheit aufbrechen lässt und sagt, ja, ich möchte ein Kind dieses Heilandes sein, der Liebe ist und der auch Wahrheit ist, in einer Person. Lassen wir uns von ihm leiten, damit wir auch eine beherrschte Zunge haben. Und durch diese beherrschte Zunge auch andere merken, dass dieser Mensch vom Geist Gottes geleitet ist. Und wo wir mit der Zunge gesündigt haben, da wollen wir den Herrn auch um Vergebung bitten und ihn bitten, Herr, leg mir einen Kieselstein darunter, auch im geistlichen Sinne, dass ich nur sage, was du möchtest. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Jesus, Du siehst, dass wir alle mannigfaltig gesündigt haben. Mit Worten, Gedanken und Taten. Keiner von uns ist rein und unbefleckt. Aber wir danken dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, uns reinzuwaschen durch dein Blut. Tu das auch heute. Und lass uns aber wachsen in der Heiligung, dass wir nicht so oft versagen. Du kannst unsere Zunge kontrollieren, kannst uns im Zaum halten. Wir bitten dich darum. Du kannst aber auch unseren ganzen Leib in der Heiligung wachsen lassen, samt Seele und Geist. Wir bitten dich auch heute darum. Lass uns das auch praktizieren in der Gemeinschaft hier. Sei du uns gnädig, Herr. Dank dir für dieses Haus. Segne jeden, der da geht, ein und aus. Dir sei Lob und Ehre gebracht, Jesus Christus. Amen.